Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden vom VOEEK-Podcast Jetzt mal ehrlich. Heute kommen wir wieder mit einer neuen Folge aus der Serie zur Mobilität. Mein Name ist Florian Brill, ich leite den Ausschuss für Standortpolitik und muss mich hier gleich erstmal bedanken, mal bei dem lieben Marc für die Technik und auch bei unseren beiden Gästen heute. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, was sich mit dem Thema Change beschäftigt. Natürlich große Infrastrukturprojekte sind herausfordernd zu organisieren und die beiden Kollegen von der Deutschen Bahn wissen, wovon wir sprechen sozusagen, haben natürlich ganz viele große Infrastrukturprojekte und heute geht es darum, wie man die denn erfolgreich umsetzt und freue mich über die beiden Gäste und bitte euch mal, euch kurz vorzustellen.
Niklas, bitte. Danke dir. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Niklas Friesenborg und meine Berufsbezeichnung ist Manager für strategisches Change Management. Und das sagt eigentlich auch schon ganz viel aus über die Ausrichtung, über die wir heute sprechen werden. Und wir schauen, dass wir den Change nicht nur heute, sondern auch im Morgen und übermorgen so ein bisschen im Blick haben. Und neben ein paar spannenden Ausbildungen habe ich vor allen Dingen aber auch den sogenannten Stallgeruch. Also ich habe in der Infrastruktur Instandhaltung der DB Erfahrung sammeln dürfen. Und ich glaube, mit der Verbindung aus dem Change Management und eben auch der operativen Erfahrung bin ich ganz gut da unterwegs, wo wir heute auch drüber sprechen wollen.
Wunderbar. Vielen Dank. Dann Michael.
Ja, mein Name ist Michael Fuchs. Ich darf die Einheit leiten und bin sozusagen Head of Practice Change Management bei der DB in der Konzernleitung. Ich mache Beratung seit 19 Jahren, habe ich gerade mal festgestellt. Also ich mache das schon sehr, sehr lang und bin in diesem Kontext unterwegs. Früher tatsächlich hartes Projektmanagement und auch Organisationsentwicklungen. Mittlerweile eher in dem weicheren Umfeld unterwegs, was aber genauso seine Berechtigung hat wie das andere. Ich probiere immer beide Welten zusammenzubringen daraus das Beste zu ziehen. Und das, worüber wir heute reden, ist, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, wie diese Welten zusammenspielen können.
Ja, super. Vielen Dank erstmal für die Einführung und schön, dass ihr beide da seid. Die Bahn hat natürlich ganz große Infrastrukturprojekte, das weiß jeder vor der Brust, aber und das ist ja wahrscheinlich dann der Transfer. Natürlich gilt das nicht nur für die Bahn, sondern auch für alle Firmen und alle anderen Verkehrsträger. Gerade im Rahmen der Mobilitäts- und Klimawende ist da natürlich ganz, ganz viel Komplexes zu leisten. So ein bisschen als großes Beispiel haben wir uns den Fehmarn-Belt-Tunnel mal vorgenommen, der ja für die Hansestadt Hamburg natürlich eine riesengroße Bedeutung hat und zwei oder auch sogar noch mehr Wirtschaftsregionen miteinander verbinden wird in der Zukunft. Und da ist natürlich Eile geboten auch, um dann die Hinterlandverbindung zum Beispiel der Bahn, aber auch Straße und so weiter zu ertüchtigen. Und da habe ich gelernt, habt ihr ein ganz neues Konzept. In Hamburg haben wir ja mal als Negativbeispiel die Elbphilharmonie, die wesentlich länger gebraucht hat in der Umsetzung und auch wesentlich teurer geworden ist, was natürlich nicht gewünscht ist, gerade bei solchen großen Projekten. Die sollen natürlich möglichst innerhalb der Zeitschiene und der Finanzschiene umgesetzt werden. Und dafür habt ihr ganz spannende Ansätze. Und Michael, erklär gerne mal diesen Ansatz, den ihr verfolgt.
Ich würd einmal außenrum erstmal antworten und einmal sagen, naja, das ist für Deutschland mag der Ansatz ein bisschen neuer sein. Tatsächlich in anderen Ländern wird das schon viel länger praktiziert. Also Australien, Neuseeland, die skandinavischen Länder machen das schon wesentlich länger. Und das Modell selber, das, was das halt tut, ist, die Leute zu zwingen, sich anders zu verhalten. Also so wie wie Baufirmen lange Zeit ihr Geld verdient haben, nämlich über Nachtragsangebote, das funktioniert in dieser Art des Modells nicht oder soll es zumindest nicht. Das ist die Idee dahinter. Und deshalb macht das eben einige Dinge anders. Und den Ball würde ich jetzt einfach mal zu Nick rüberspielen.
Genau, und damit wir so ein bisschen für Klarheit sorgen, worüber wir denn heute sprechen und was wir meinen, wenn wir sagen, also wir reden über IPA und Allianz. Das sind so die beiden Bezeichnungen für das gleiche Prinzip, integrierte Projektabwicklung. Im internationalen Kontext gibt es auch noch die Abkürzung PPA. Das ist dann wie integrierte Projektabwicklung eben im englischsprachigen Raum. Und wenn wir darüber sprechen, dann meinen wir immer das Gleiche. Genauso wie, wenn wir mal vielleicht abgekürzt jemand Weltquerung sagen, meinen wir natürlich immer die Schienenanbindung zur festen Fehmarn-Weltquerung. Das ist das, womit wir uns bei der DB beschäftigen. Und wir haben dieses Modell, wie Michael schon sagte, nicht erfunden. Wir haben gute Indikatoren dafür gefunden, dass es funktioniert und dass es die Probleme, die wir bei der Bahn und auch in Hamburg und in Hamburger, deswegen beschäftigt mich das durchaus sehr, wie es mit der Stadt und der Anbindung weiter geht und ob meine Kinder irgendwann mal wieder so schön wie ich damals auch mit der Vogelfluglinie nach Kopenhagen fahren können. Und genau, und das beschäftigt aber nicht nur die DB. Wir arbeiten da eng zusammen mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Und mit dem Bundesministerium haben wir ein paar Projekte in Deutschland auserkoren, die Pilotcharakter bekommen für die Allianzbauweise, für das integrierte Projektabwicklungssystem. Und dort ist die Fehmarn-Weltquerung oder die Schienenanbindung zur Fehmarn-Weltquerung ein wichtiger Punkt, wo wir gleich zwei Allianzprojekte uns rausgepickt haben für zwei verschiedene Abschnitte. Das ist einmal der schon aktive Abschnitt zwischen Lübeck und Lensahn, ungefähr so für die, die sich nicht ganz so gut auskennen, so in der Mitte der Strecke bis zum Haupttunnel, der das Meer durchquert. Und dann die zweite Allianz wird dann die Fehmarn Sundquerung, also der Tunnel zwischen Festland und Insel. Das sind so die zwei Bereiche. Und wir machen das aus dem Grund, dass wir, wie du schon sagtest, nicht nochmal eine Elbphilharmonie haben wollen. Das war ja wirklich ein Trauerspiel, 7 Jahre länger, 10-mal so teuer. Das ist etwas, was man sich nicht mehr leisten kann. Und wir sind ja in so einer gesellschaftlichen Zeit irgendwie unterwegs, in der alles immer mehr auf Singularität, auf On-Demand ausgelegt ist. Die Vertragswelt im klassischen, in der klassischen Bauwelt belohnt Alleingänge und man verdient häufig auch Geld durch Nachträge, durch Fehler anderer, durch Planungsfehler, durch Auftraggeberfehler. Und da versuchen wir ganz klar mit einem Vertrag, der ein gemeinsames Ziel, nämlich den fertigen, pünktlichen, in Kosten gehaltenen Bau, die Fertigstellung des Baus selbst. Und da gibt's dann nicht mehr dieses, ich bin verantwortlich für diesen einen Abschnitt, sondern wir alle sind dafür verantwortlich, dass irgendwann zwischen, und jetzt mal für die erste Allianz gesprochen, zwischen Lübeck und Lensahn Züge fahren können. So, das ist das ganz klare Ziel. Und nicht nur, ich stelle alle Oberleitungen auf oder ich stelle den Schotter zur Verfügung, sondern wir alle.
Das heißt, in dem Vertrag sind dann alle Gewerke und so weiter integriert, wenn man so will.
Ja, also das Größte ist eigentlich, dass es nur einen einzigen Vertrag gibt. Vorher gab es für jeden Nachunternehmer, für jeden Vertragspartner einen einzelnen Vertrag und jetzt ist es ein Gemeinschaftsvertrag, der alles so belohnt, dass alle das gleiche Geld verdienen. Vielleicht nicht den gleichen Anteil immer. Das hängt dann auch ein bisschen von der Verhandlungssumme ab, über die wir sprechen, die dann in so einem Vergabepaket drin ist. Aber prozentual gesehen gibt es nur einen Topf, an dem alle gewinnen. Und den versuchen natürlich dann auch alle möglichst gleich hoch zu halten. Während früher das durchaus gut war, wenn ein anderes Bauunternehmen nicht pünktlich war, wenn man dann Nachträge schreiben konnte und die Baumaschinen vielleicht woanders einsetzen konnte, hat man heute ein sehr starkes Interesse daran, aus der linken Baugrube was vielleicht auch in die rechte Baugrube mal zu übergeben, weil man weiß, dass wenn der Partner einen Baggerausfall hat und ich habe noch einen da, dann verdiene ich auch noch weiter Geld. Nicht nur er verliert sein Geld, sondern ich würde ja meins auch verdienen.
Also vielleicht, um es auf eine Metaebene zu heben, was Nick gerade erklärt, ist schon sehr am Praktischen orientiert. Aber das, was man erstmal macht, ist, man ändert die juristischen Rahmenbedingungen. Und die Frage, die wir in den Allianzprojekten zu Beginn stellen, ist im Prinzip einer Firma, wie viel Geld willst du eigentlich mit uns verdienen, was schon relativ untypisch ist. Und nehmen wir mal an, das sind 5 Millionen Euro. Dann würden wir auch noch fragen, wie groß hältst du das Risiko, dass das nicht klappt? Und dann sagen die meinetwegen 2 Millionen Euro. Jetzt nehmen wir einfach mal das als gegeben an. Das wird eingefroren und auch mit allen anderen Partnern verhandelt in dieser Art und Weise. Das heißt, es gibt einen klar umrissenen Gewinntopf und einen klar umrissenen Risikobudgettopf. Und der Mechanismus ist jetzt der folgende. Ich verdiene maximal viel Geld, wenn ich das Risikokapital gar nicht antatsche. Also wenn ich das nicht verwenden muss, dann verdiene ich nämlich nicht nur die 5 Millionen, sondern im besten Fall auch noch die 2 Millionen, die ich geschätzt habe. deshalb habe ich ein hohes Interesse in die Firmen gelegt, dass es erst gar nicht dazu kommt, dass teure Risiken auftreten. Und Risiken sind auch Nachträge. Das heißt, Nachträge sind in dieser Welt böse. Und das ist eine Umkehr, ein Paradigmenwechsel, in dem wir bisher gebaut wurde. Und deshalb haben wir es auch geschafft, mit einem auch x 100 Millionen Euro Projekt in Cottbus tatsächlich in Zeitkosten und Qualität abzuschließen, weil, so wie Nick sagt, sich jeder bei Problemen gegenseitig geholfen hat. Und zwar ganz früh im Prozess. Früher sind die Baufirmen häufig hergegangen und haben einen Fehler gefunden, aber sie haben ihn überhaupt gar nicht kommuniziert. Sie haben sich schon überlegt, wie kann ich damit am meisten Geld verdienen? Und dann kommunizieren sie natürlich den Fehler so spät wie möglich und sagen, ich habe aber schon die Lösung. Ein Effekt, der sicherlich bei der Äpfelharmonie auch zu diesem Explodieren von Kosten und Zeit geführt hat. Und das ist ein Paradigmenwechsel, der umdreht. Das ist eine der drei Dimensionen, die dieses Modell anfasst.
Das heißt, es sind dann wirklich alle in einem Boot,
ja,
um mal ein Hamburger Bild zu nehmen, und alle haben ein gleichartiges Interesse, auch sich gegenseitig zu unterstützen. Ich glaube, das ist ja ein wichtiger Faktor. Das ist ein Teil, die Zusammenarbeit unter den verschiedenen Partnern, die eigentlich ja schon immer Partner waren und bei jedem Bauprojekt Partner sein sollten, so sich gar nicht manifestiert hat dann. Und das ist jetzt der Paradigmenwechsel. Mhm. Okay, sehr, sehr interessant.
Genau. Genau. Und dazu kommt noch ein wichtiger Teil. Also das ist so der Rahmen, der da eine große Rolle spielt. Aber wenn man sich mit Projektbeteiligten aus der Elbphilharmonie unterhält und auch wenn man Berichte liest, hört man sehr oft, dass nicht miteinander kommuniziert wurde. Es wurde häufig einfach aneinander vorbei kommuniziert oder vielleicht auch einfach gar nicht. Es wurde einfach nicht gesprochen. Und ein wichtiger Anteil, der dann in diesem juristischen Rahmen stattfindet, ist das Thema Kommunikation und zwischenmenschliche Beziehungen. Und das ist ja dann das, wo wir auch ins Spiel kommen, als Experten für die Kunst, zwischenmenschliche Beziehungen zielgerichtet zu gestalten. Und wir versuchen mit den Projektbeteiligten ein neues Verständnis dafür zu bekommen, wann sie einen guten Job machen. Bisher war, wie Michael sagte, der Nachtrag eigentlich so das größte Ziel irgendwie, weil man damit sehr gut Geld verdienen konnte. Und natürlich darf man es auch nicht so pauschalisieren und sagen, das ist das einzige Interesse. Natürlich sind das auch alles Menschen, die Bock haben, was zu bauen. Ich glaube, sonst wären sie nicht angetreten. Es geht da auch nicht um Feindbilder oder sowas, sondern einfach um Verhaltensmuster, die auffällig sind und die nicht dem Projekterfolg zuträglich waren. Das vielleicht auch einfach mal so zum Framing. Ne? Wir sind jetzt keine Kritiker der Baubranche an sich, sondern wir mögen gerne gut und in Zeit Bauprojekte erledigen, und dafür muss man zusammenarbeiten, und dieser Rahmen im Juristischen hilft dabei auch. Und wir kommen dann rein und
versuchen. Das heißt, um da nur mal kurz nachzuhaken, die Kommunikationswege, die werden dann auch schon sehr früh im Projekt geklärt, wer arbeitet eigentlich mit wem zusammen, also dass so eine Art Teamgefühl entsteht. Das kennt man ja, also ich auch aus persönlicher Erfahrung, in jedem Projekt, egal wie groß oder klein das ist, wenn da mehr als eine Person beteiligt ist und die Kommunikation zwischen schon zwei Personen nicht funktioniert, weil die sich nicht mögen, keine Ahnung, aus irgendwelchen anderen Gründen, dann funktioniert das Projekt nicht. Ja. Und das ist ja hier dann auch sozusagen ein begleitender Ansatz, dass die Kommunikation von Anfang an sozusagen ein großer Wert drauf gelegt wird.
Genau, also im Endeffekt geht es immer um Kooperationsfähigkeit. Und das ist das, was das Modell im Bauch hat. Und das, was immer gegen diese Kooperationsfähigkeit steht, ist, die haben es halt jahrzehntelang anders gemacht. Und wenn man halt jahrzehntelang was anders gemacht hat, dann fällt man gerade unter Stresssituationen auch gerne in alte Muster zurück. Wir haben uns überlegt, und das ist auch dieser Grund, warum wir als strategisches Change Management da reingegangen sind. Als wir das begonnen haben, haben alle irgendwie erstmal angefangen zu arbeiten und haben festgestellt, dass das so einfach gar nicht ist. Also man hat zwar die ganzen Eckpunkte des Modells abgeklappert, aber die Zusammenarbeit hat trotzdem nicht funktioniert. Und wir haben uns dann gefragt, es gibt sozusagen eine Phase dieser Allianzbildung, und wie begleite ich die denn eigentlich? Und dafür haben wir dann Produkte entwickelt und gesagt, was braucht's denn, damit man erstmal Kooperationsfähigkeit mit in diesen Ausschreibungsprozess kommt? Das heißt, wir haben uns ein Assessment Center ausgedacht, tatsächlich selbst, mit Zusammenarbeit von unseren KollegInnen von DB Training, und haben dort Aufgaben reingelegt, wo wir das sehen können, wie kooperationsfähig sind denn die Menschen, die jetzt sich auf unsere Projekte bewerben. Und das ist auch Teil der Bewertungsskala nachher, nach der wir die Firmen auswählen. Wir haben uns das dann auch vom Fraunhofer-Institut zertifizieren lassen, dass wir tatsächlich mit diesem AC in der Lage sind, Kooperationsfähigkeit zu messen, und dass das dann auch einem Ausschreibungsverfahren tatsächlich standhält. Das ist ein Punkt.
Also ein zusätzlicher Faktor, der im Ausschreibungsverfahren eine Rolle spielt.
Genau. Und wir schauen natürlich auch auf unsere eigenen MitarbeiterInnen, weil die sind das natürlich auch nicht gewohnt. Das heißt, ein Teil dieses ACs machen wir auch noch innen, wir nennen das Check-up und gucken dann, wie ist denn das eigentlich mit der Allianzfähigkeit unserer eigenen Mitarbeiter bestellt und schauen dann auch, dass wir, wenn wir dort Defizite feststellen, gezielt da reingehen und da dann coachend, supervidierend arbeiten oder auch ausbildend arbeiten, damit wir dort schon mal einen guten Grundstock schaffen. Ich habe mal gelernt im Projektmanagement, sag mir, wie es beginnt, ich sag dir, wie es endet. Bei diesen Projekten ist das essentiell, weil wenn ich da einfach so reinstolper, dann bin ich irgendwann an einem Punkt, wo es unglaublich schwer ist, noch professionell ins weitere Arbeiten zu kommen.
Okay, das heißt aber Training der Projektbeteiligten ist auch ein Baustein sozusagen, ne? Also weil man kann ja wahrscheinlich auch also auf einem bestimmten Niveau das erlernen, wie man in dieser neuen Art und Weise zusammenarbeitet.
Genau. Da kommen wir ins Spiel. Das ist also zum einen in der Auswahl, in der Begleitung der DB-Bestandsmitarbeiter, da darf natürlich kein weiteres Auswahlverfahren aus juristischen Gründen nochmal stattfinden. Da bewerten wir etwas anders, aber nach den gleichen Kriterien und schauen, dass wir Schulungsangebote anbieten können, dass wir auch Runden begleiten, das verproben, immer wieder messen, ob es funktioniert schon mal intern. Und dann mündet dieser Weg, also der für alle so ein bisschen mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen beginnt, dann mit einem Marktdialog und Marktinformationen in dieses Assessment Center für die externen Partner mündet und für die internen Mitarbeitenden, wie Michael schon sagte, in diesem Checkup. Und dann treffen sich beide Wege wieder in der Mitte und das nennen wir dann die Allianz Startwoche. Das ist der Punkt, wo dann der Vertragsbeginn offiziell ist und dann investieren wir einige Tage. Da haben wir auch unterschiedliche Versuche gestartet mit einer kompletten Woche oder machen 2x2 Tage. Da gibt es unterschiedliche Erfolge und auch unterschiedliche Gründe, warum man das so macht. Aber ganz grundsätzlich investieren wir einfach ganz am Anfang mal 3-4 Tage in das Thema Zusammenarbeit. Nur kennenlernen, nur zusammenarbeiten. Und klar bauen wir auch schon Gremienstrukturen, bauen wir Netzwerke und so weiter gleichzeitig damit. Mhm. Aber da investieren wir ganz bewusst auch in diesen Beziehungskredit, weil nur durch dieses Zusammenschließen ist es auch später möglich, überhaupt diesen Gedanken, den wir haben, des partnerschaftlichen Zusammenarbeitens. Ja, man muss da beginnen. Spätestens da beginnt er wirklich spürbar für jeden und alltäglich.
Okay. Also erster Schritt ist dieser große Vertrag. Auch ja, kann ja auch, also ich meine, wenn man jetzt, wie es wahrscheinlich früher üblich war, x 10, 20, 50, keine Ahnung, Einzelverträge schließt, ja. Ist hier nur noch ein Vertrag die Arbeitsgrundlage, der wahrscheinlich dann auch eine gewisse Zeit dauert, um sich den, um sich da zu einigen zwischen den Partnern. Und es geht und das gemeinsame Bauziel ist sozusagen der Vertragsgegenstand, der erreicht werden soll zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer bestimmten Menge an Geld und jeder Partner hat dann x Prozent sozusagen von dieser Vertragssumme zu bekommen und man hat gemeinsam sozusagen die Chance und das gewisse Risiko, ne, da deswegen gibt's dieses Risikobudget, was ihr definiert habt, wo man sagt, ich habe die Chance noch vielleicht etwas mehr zu verdienen als geplant, aber ich habe auch das Risiko etwas weniger zu verdienen, aber ist auf jeden Fall klar. Und wenn das sozusagen wenn man da die Partner ongeboardet hat und den Vertrag abgeschlossen hat, dann bringt man sie sozusagen an einen Tisch und dann werden, ja, Gremien ist bei euch wahrscheinlich, gibt es dann verschiedene Runden von Expertinnen, Experten, die zusammengebracht werden, um bestimmte Bauabschnitte zu diskutieren und dann eben voranzubringen sozusagen. Also da genau. Gremien dann, Bauleiterrunden oder wie auch immer das dann heißt.
Also um das einmal noch so deutlich zu sagen, also Verträge in der Vergangenheit oder auch in klassischen Bauprojekten haben bei uns gerne mal 800 bis 1000 Seiten. Ein Allianzvertrag hat zwischen 40 bis 50 Seiten, weil es um das gemeinsame Wie geht und nicht um das Beschreiben jedes einzelnen Punktes, was dann in Lasten und in Pflichtenheft mündet. Und tatsächlich sind wir bei Cottbus da mehr oder weniger reingestolpert, weil wir ein Werk bauen mussten für einen Zug, wo gar nicht klar war, wie muss die Halle nachher ganz genau aussehen, damit das für den Zug perfekt funktioniert. Deshalb haben wir ein Verfahren gesucht, mit dem es möglich ist, einen Vertrag zu schließen, ohne alles schon beschrieben zu haben, weil man es noch gar nicht wusste. Deshalb eignet sich das insbesondere für komplexe Bauvorhaben. Wenn ich jetzt irgendwo ein Reihenhaus baue, dann mache ich sicherlich kein Allianz-Modell. Auch wenn ich selber als kleiner Häuslebesitzer denke, naja, das hätte vermutlich auch geholfen, wenn die ein bisschen anders zusammengearbeitet hätten. Man steckt natürlich schon Aufwand vorne rein. Und du hast es super erklärt, Florian, aber um das nochmal einmal zu sagen, du hast diesen juristischen Rahmen, den hast du schon beschrieben. Das zweite Element ist der strukturelle Rahmen. Da ist einmal genau das drin, dass du auf verschiedenen Ebenen Gremien einbaust, die miteinander entscheiden, und zwar nach bestimmten Prinzipien. Das eine Prinzip ist Best for Project. Das ist immer maßgeblich. Das ist auch das, wo wir als Changer, die immer wieder dran erinnern, ist das, was ihr hier gerade tut, wirklich Best for Project oder Best für dich als Einzelfirma? Und das andere ist das Prinzip der Einstimmigkeit, was sehr anstrengend werden kann. Das bedeutet übrigens auch, dass wir als Bahn, als Bauherr, nur eine der Firmen sind, die tatsächlich realisieren. Also wir sind nicht mehr in einer klassischen Bauherrenrolle. Wenn wir sagen, wir wollen das so und so haben und alle anderen 8, 9, 12 Firmen sagen, nee, auf gar keinen Fall, dann werden wir es nicht durchbekommen. Ja, das ist der strukturelle Rahmen. Und das, was Nick immer wieder angedeutet hat, es gibt auch noch den kulturellen Rahmen. Und das ist das, was man eben mit reinbetten muss, dass man sich eben darauf einigt, wie möchten wir denn miteinander umgehen, wenn es schwierig wird. Weil klar ist, das wird für alle, die das noch niemals gemacht haben, wahnsinnig anstrengend. Das ist wirklich sowohl psychisch als auch physisch eine Herausforderung, wenn man gewohnt ist, auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren oder zu agieren und dann irgendwie lernt, oh Gott, jetzt muss ich das mit denen alles ausdiskutieren, habe überhaupt keine Lust dazu. Ja, das könnte jetzt so einfach sein, ja. Und das ist aber genau dieses das System Immanente. Und wir haben halt gelernt, dass es irgendwann diesen magischen Punkt gibt, wo der Knoten aufgeht und dann die sagen, boah, jetzt ist alles ganz toll. Aber der Anfang ist wirklich anstrengend und auch das Begleiten, sie immer wieder daran zu erinnern, wenn sie in alte Muster zurückfallen. Und deshalb ist es auch der Grund, warum es jemanden wie uns als als allparteiliche Menschen braucht, die sagen, mir ist das jetzt egal, ob das DB ist oder Weiß und Freitag oder whoever. Mir geht es nur darum, dass dieses Projekt so gut wie möglich für die Bahn und für den Kunden, und das ist der, der das Ticket bezahlt, funktioniert. Und deshalb interveniere ich jetzt.
Okay, das heißt, ist wichtig, dass es da so eine Art Moderationsteam gibt die dann genau, mehr oder weniger neutral ohne Partei zu ergreifen.
Sind auch Rollen, die tatsächlich im Modell verankert sind. Also in dem Modell ist ein Allianzmanager verankert.
Okay, und das ist diese Moderationsrolle?
Das ist eine Moderationsrolle bis auf eine bestimmte Ebene, also bis zum Projektmanagement-Team. Da sitzen die Bauleiter drin und dann gibt es noch das SMT, strategische Management-Team, da sitzen die ganzen Geschäftsführer drin. Und wir haben in den Projekten die Rolle eines IPA-Coaches. Das heißt, wir arbeiten wie so eine Schweifklammer über alle hinweg und können auch auf alle zugehen und alle irgendwie zusammenziehen. Immer wenn wir merken, da hakt's, dann können wir sagen, okay, du und du, ihr müsst jetzt miteinander reden, sonst funktioniert's nicht.
Haben denn alle Partnerfirmen, die in Frage kommen, Bock auf das Konzept oder sagen manche, nee, also so nicht mit mir? Oder ist das schwierig jetzt, wenn man da so mit anfängt, die richtigen Partner zu finden? Stelle ich mir jetzt so vor, zumindest.
Die Schwierigkeit liegt, also es macht auf jeden Fall den Markt etwas kleiner. Das liegt gar nicht so sehr immer an konkreten Abneigungen, sondern es ist dann auch, für einige Firmen ist ja auch nicht so einfach. Die sind dann vermeintlich vor Ort und dann kommt aber, oh, wir hängen ja in einem Konzern und der ist dann vielleicht auch nochmal in einem anderen kulturellen Raum. Also muss man dann auch durchaus dahin noch Brücken schlagen. Also da gibt es durchaus auch Herausforderungen für Leute, die Lust drauf haben, die sagen, ich möchte das unbedingt mit euch machen. Da müssen viele andere neue Genehmigungsprozesse gelernt werden. Und es ist natürlich auch für alle ziemlich neu, dass wir also bisher haben wir ja immer im Grunde genommen nach rein finanziellen und Baukenntnissen nach diesen Kriterien entschieden, wer den Auftrag bekommt. Jetzt zählt ein Drittel auch die Eignung zur Kooperation. Das ist auch ein Risiko. Man macht sich natürlich auch ein bisschen nackig. Man muss sich überlegen, wen schickt man dahin, weil auch der Vertrag belohnt, wenn diese Leute, die wir vorher gesehen haben, am Ende auch die sind, die mit uns die Allianz abschließen und die Allianz begleiten. Und das macht, also allein durch diese Hürde, die entsteht, glaube ich schon, dass es ein Teil erstmal abdeckt. Wobei wir aber auch merken, wir machen es ja jetzt schon ein paar Jahre. Michael, korrigiere mich gerne, aber es sind so 3-4 Jahre, wo wir jetzt unterwegs sind in diesem Allianz-Thema. Und es gibt durchaus Leute, die dann auch mal vor 3 Jahren Nein gesagt haben, sich aber weiter damit beschäftigt haben und jetzt wieder drin sind und auch überraschend gut dann auch drin sind. Also da waren wirklich auch Leute, die dann sehr, sehr tolle Ergebnisse erzielt haben in diesen Auswahlverfahren. Aber es ist halt auch ein Thema, wo Mitarbeiter konkret gebunden sind. Also in der Allianz ist es dann nicht mehr so, dass man über Phasen planen kann und gucken kann, irgendwann schiebe ich da mal jemanden rein und egal, wer es ist, sondern es geht um diese kooperationsgeprüften Leute und die sind dann auch mit einem hohen Präsenzanteil vor Ort in der Allianz, auch in frühen Phasen als bauausführende Firma, was auch ein bisschen neu ist, also dass Planung und Ausführung enger zusammenrückt, auch damit sie sich gegenseitig Qualität sichern können. Und das Wissen aus beiden Welten abgegriffen wird in jeder Bauphase. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Aber, und das ist, glaube ich, finde ich die Stimme, die mir Energie gibt. Es gibt einen Unternehmer, den wir getroffen haben auf einem dieser IPA-Kongresse, der sagte, verdammt, jetzt haben wir hier so 2, 3 IPA-Projekte mit euch gemacht, die jungen Ingenieure, die wollen gar nichts haben. Die kriege ich gar nicht mehr in klassische Bauprojekte, weil es macht denen gar keinen Spaß mehr. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Also mir geht das ja auch so. Und wenn ich an meine Netzzeit zurückdenke und mir überlege, wie oft wir dann auch versucht haben, da was zu deichseln und es war immer wieder ein Hin und Her und es war ein Taktieren, es war anstrengend und es hat Energie gekostet. Wenn ich mir dann überlege, hey, wir legen alle mal unsere Karten auf den Tisch, wir wissen, was wir verdienen werden, dann ist halt ganz viel negativ.
Ganz viel, einfach auch. Ganz viel Kompliziertheit raus.
Ja. Ja.
Das heißt, die Firmen, die daran beteiligt sind, müssen auf ganz schön vielen Ebenen, also auch dann bei der Personalplanung sich anders verhalten, weil sie eben sicherstellen müssen, dass die Personen konstant in dem Projekt sind, was ja dazu führt, dass man unter Umständen einfach sich anders, etwas anders intern organisieren muss. Und dann vielleicht nochmal als ergänzende Frage, ihr habt ja gesagt, das finde ich ja cool, weil ich vermute, dass bei so einem komplexen Bauprojekt, wenn man versuchen möchte, alles bis ins letzte Detail zu planen, dass das gar nicht geht, weil sowieso unvorhergesehene Dinge passieren, die man dann im Laufe des Projektes anpassen muss. Also wenn man da in der Planungsebene vielleicht auf eine bestimmte Detaillierung, wo wir jetzt ja, ich sag mal, in Deutschland nicht die großen Fans von sind, eher pragmatisch ranzugehen, aber vielleicht ja Lesson, die wir lernen müssen. Was ich mir damit vorstelle, ist aber, wenn man weniger detailliert plant, muss man ja auch die Angebotsgestaltung, läuft dann ja auch anders als in der Vergangenheit, ne? Weil man keinen vielleicht so detaillierten Plan überhaupt hat, auf deren Basis man kalkulieren kann. Gibt's da dann auch Herausforderungen? Also einmal bei der Einsatzplanung und einmal bei der Angebotserstellung, oder?
Ja, das tut's, aber es ist natürlich so, und ich würde gerne einen Satz zu dem sagen, was Nick gesagt hat. Also jeder Standort und je nachdem, wo wir sind, hat seine eigenen Herausforderungen. Nick erzählt jetzt sehr stark, was er in Hamburg auch erlebt, ne? Wir haben eine Ausschreibung gemacht dafür in Stuttgart und haben da von den Firmen gesagt bekommen, dass sie müde sind, nur noch Eskalations-E-Mails zu schreiben. Und gerade, dass das Nick meinte mit den jungen Bauingenieuren, ja, die sind ja Bauingenieur geworden, um was zu bauen und etwas zu erschaffen. Und nicht lauter Eskalations- oder irgendwelche Mails zu schreiben. Ja. Das ist was dieses Modell mitbringt, dass man sich wieder mehr auf das fokussiert, worum es eigentlich geht, nämlich zusammen und gemeinsam ein Bauwerk zu erschaffen. Und dadurch, dass es das Geldverdienen damit verknüpft, funktioniert es tatsächlich auch, die Firmen dahin zu bewegen. Ja. Mhm. Die andere Sache ist die, es sind früher anderen Menschen in dem Prozess beteiligt. Also wenn man sich jetzt einen klassischen HOI-Prozess anschaut, wann eigentlich welcher Planer irgendwie mit dazukommt, dann steigen die Planer viel früher ein, als es im, also 2 Phasen früher ein, als in einem klassischen Bauprojekt. Und das führt dazu.
Führenden auch.
Genau. Und das führt dazu, dass es auch ein viel beherrschbareres Risiko gibt, auch bei Dingen, wo noch nicht genau klar ist, wie man sie löst, weil schon die richtigen Leute am Tisch sitzen. Im klassischen Bauprojekt steigen die häufig erst ein und sagen dann, ja, so wie ihr das gemacht habt, kann das ja nicht funktionieren. Und dann wird es teuer. Wenn
schon geschlossen ist, steigen die dann erst ein, oder?
Genau, beziehungsweise auch wenn die Feinplanung praktisch durch ist. Jetzt muss ich aufpassen, ich bin nicht ganz firm in den Phasen, ja, aber es gibt eine Ausführungsplanung und eine andere Planung und und die passen häufig nicht so richtig zusammen. Und das will man eben vermeiden, indem man früher alle Parteien an den Tisch holt. Und das ist ein Key-Feature tatsächlich auch des Modells, früh alle Beteiligten ins Boot zu holen und damit auch frühzeitig schon zu wissen, auch jetzt zum Beispiel in Stuttgart bei der beim Pfaffensteigtunnel, da sitzen Leute am Tisch, die erst in 5 Jahren eigentlich normalerweise anfangen würden zu arbeiten. Ja, und und das ist halt ein Riesenunterschied. Machen die dann auch nicht ganz durchgängig, ist ganz klar, aber sie sind halt beim Beginn dabei. Sie sind beim Beginn dabei.
Welche Rolle sie sozusagen haben, frühzeitig.
Genau, und sie sind natürlich dadurch auch mit in die Verantwortung nehmbar, weil sie ja auch am Planungsprozess beteiligt waren. Also sie setzen sich ja dann auch in das eigene Nest, was sie mitgebaut haben. Wenn man die erst dazu holt, wenn alles schon passiert ist, dann ist klar, dass die sagen, das kann ja nicht funktionieren. Und dann hat man auch jede Legitimation.
Ja, das kann ich mir vorstellen, auch so eine Haltungsfrage. Das sieht man ja, also erlebt man ja häufig, wenn man in großen Teil der Planung nicht eingebunden war, dann ist man erstmal skeptisch. Vielleicht zu Recht, vielleicht auch einfach nur, weil es so eine Art Gefühl ist. Ne? Irgendjemand anders hat das geplant, die haben noch keine Ahnung, ich weiß das alles sowieso besser. Das vermeidet man hier natürlich auch, so diese ganzen menschlichen Reaktionen auf solche Projekte. Ja, interessant. Super. Das heißt, das ist sozusagen dieser neue Ansatz und der ist natürlich, ihr beschreibt jetzt relativ viel auch sozusagen den Transfer von dem Alten ins Neue. Das ist natürlich wahrscheinlich die Herausforderung. Aber wenn man mal davon ausgeht, da habt ihr jetzt ja schon die Erfahrung, aber das wird ja, was sagen wir mal, einige Jahre in die Zukunft noch weitergehen, dass dann also einfach mehr Partner Erfahrung mit diesem System haben, dann wird es ja wahrscheinlich eher sogar noch besser laufen als jetzt, weil sie schon wissen, wie es funktioniert und weniger Training brauchen und weniger Überzeugungsarbeit und so weiter.
Wir merken es ja auch jetzt schon in den Auswahlverfahren, dass die Firmen professioneller darauf eingestellt sind. Man merkt auch, dass sie sich wirklich intensiv darauf vorbereiten. Es gibt auch auf dem Markt Angebote für Trainings, für solche Auswahlverfahren und so weiter. Und man merkt ein gewisses Interesse einfach auch dran, in diesen Projekten mitzuwirken. Was wir halt noch nicht in der Breite nachgewiesen haben, ist eben, dass man damit gut Geld verdienen kann, aber die Chance darauf, ein faires Geld damit zu verdienen, ist halt einfach sehr hoch. Deswegen gibt es einen Anspruch. Und Personaleinsatzplanung, um darauf nochmal zurückzugehen, danach hattest du ja gefragt, Florian, die verändert sich insofern, dass die bauausführende Firma früher jemanden über einen längeren Zeitraum, am besten die konstante Person benennt, weil das ja im Vertrag auch belohnt wird, wenn das Personal konstant bleibt. Das ist natürlich auch den Aufwand der Kooperations Schulungen und Trainings reduziert.
Ah, das heißt, das wird auch honoriert, diese Trainings, Kooperationsbereitschaft und so. Okay, ja, okay, das ist ja auch interessant. Also ein finanzieller Anreiz gibt es auch zu kooperieren.
Genau, wir empfehlen den auftraggebenden Teilunternehmen der DB immer, das mit in den Vertrag reinzunehmen, weil es für alle ein maximaler Anreiz ist, dann in einem konstanten Team zu arbeiten. Und du hattest ja ein bisschen gefragt nach diesem Thema der Tiefe der Planung. Ich glaube, also Planung ist ja auf Basis vergangenen Wissens in der Gegenwart eine Entscheidung für die Zukunft zu treffen. Und das ist wahnsinnig komplex. Ich bewundere Planer immer, dass sie das machen und mit welcher Hingabe sie das auch machen. Und ich glaube, dass sie es besser machen können in diesem Modell, weil eben das Wissen, wie Michael schon sagte, dass noch mehr geteilt wird. Also die das dann am Ende umsetzen von den Planern, die sich da mutig in die Zukunft stürzen, eben unterstützt wird von denen, die es dann umsetzen. Also sie haben nicht nur das Interesse, das Richtige beizubringen, sondern man lernt ja miteinander auch ein Stück weit dadurch. Und die Qualität der Planung nimmt eher zu und die Detailtiefe nimmt eher zu, weil eben auch nochmal um die Ecke gedacht wird oder weil man weiß, ich habe schon mal in dieser Region, in diesem Baugrund was gemacht, da müssen wir noch einmal mehr bohren, um den Baugrund wirklich zu sicher zu erschließen und so weiter. Dieses Wissen kommt alles zusammen mit den blauen Gedanken aus der Planung und ich glaube, dann wird eben was sehr Synergetisches, sehr Starkes draus.
Das wird ja, Michael, du wirst mir zustimmen, das Modell scheint ist für mich total plausibel und eigentlich sollte man das wahrscheinlich für so ziemlich jedes Projekt, wenn es ein bisschen komplexer wird, in Betracht ziehen zumindest, das umzusetzen.
Ja. Ne? Also es gibt ja auch schon eine recht große Community. Es gibt auch so einen IPA-Kongress, wo sich auch in Deutschland einmal im Jahr die Firmen treffen, die so auch schon arbeiten. Wir als Bahn sind nicht die einzigen, die solche Projekte machen. Bei uns ist es jetzt roundabout über einen dicken Daumen gepeilt ein Dutzend Projekte, die wir auf die Art und Weise machen. Aber es gibt natürlich auch andere, die das in Deutschland bereits so tun. Und das, was man, glaube ich, verstehen muss, ist, bei vielen vielleicht auch jetzt so kommt, ah, da kann ich ganz viel Geld sparen. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das, was es aber bringt, ist ein realistisches Ziel zu haben. Eben realistisch erreichbare Zeitkosten und Qualität. Und es mindert maximal das Risiko, zu überziehen. Es ist nicht das Modell, um zu sagen, wenn ich das mache, dann spare ich 30% Kosten oder 50% Zeit. Das ist es nicht, sondern es ist das Modell, eben zu erreichen, was man sich vorgenommen hat. Und das ist im Baugewerbe, finde ich, schon eine ziemlich große Nummer. Weil, wenn man sich so umschaut, es gibt ja nicht nur die Elbphilharmonie in Hamburg. Ich glaube, die Berliner haben ja auch so ihre Themen und die Stuttgarter
im
auch.
Im Bereich Mobilität, ja. Stuttgart genau. 21.
Ja, das gibt's okay. Einige. Genau, da gibt's ja einige sehr prominente Projekte und ich glaube, viele, viele große Bauprojekte schließen nicht in Zeitkosten und Qualität ab, wie man sich das vorgenommen hat. Ja. Und deshalb ist es auf jeden Fall ein sehr lohnender Ansatz. Der übrigens auch, wenn man sich das mal so überlegt, also wir haben jetzt natürlich von großen Infrastrukturprojekten gesprochen, aber man kann natürlich daraus auch ganz viel fürs Kleine ziehen. Und da steckt in diesem Modell halt unglaublich viel drin. Wenn ich da einmal drauf eingehen darf, dann würde ich einmal so sagen, naja, was macht das Modell so erfolgreich? Und das ist was, wo ich als Changer halt eine absolute Leidenschaft darin habe, diese Position auch zu vertreten, ist, Change ist nicht, dass jetzt jemand sagt, ich habe was entschieden und jetzt mach mir mal, dass die Leute das gut finden. Sondern Change heißt, ich muss mir vorher überlegen, wie schaffe ich es, etwas so zu verändern, dass die Leute sich gar nicht mehr anders verhalten können, damit es auch tatsächlich funktioniert. Das ist das, was in dem Modell steckt und was es sehr gut getan hat, indem es auf verschiedenen Ebenen das eben tut. Und wenn man das jetzt auf was Kleines übersetzt, dann würde ich sagen, wenn ich erfolgreich eine Veränderung machen möchte, dann muss ich schauen, dass die Verhältnisse, das Verhalten und die Haltung zusammenpassen und dass ich alles im Blick habe. Wenn ich die drei Komponenten mir anschaue, dann ist es egal, ob ich in einer kleinen Personengesellschaft, in einer GmbH, in einer Aktiengesellschaft, in einem riesengroßen Konzern agiere, und dann kriege ich aus meiner Sicht erfolgreichen Change hin. Und da steckt unfassbar viel drin und etwas, was aus meiner Sicht halt gerade viel zu sehr unterschätzt ist und zu wenig gesehen.
Ja, super spannend. Und die Deutsche Bahn als ein Beispiel für ein großes Unternehmen wird jetzt in der Regel die Infrastrukturprojekte der Zukunft über dieses Allianzmodell umsetzen. Kann man das so sagen?
Jein, klares Jein. Ich würde es insofern sagen, dass denn die Rahmenbedingungen es hergeben, dieses Modell anzuwenden, dann glaube ich, werden wir es auch so tun. Es gibt einige Projekte, wo sich das aus meiner Sicht nicht so hart eignet. Ich glaube, dass je höher der Routineanteil eines Projektes ist, für alle, die ein bisschen Projektmanagement-Erfahrung gerade haben und zuhören, also je höher der Routineanteil ist, desto weniger eignet sich das Verfahren. Je höher der Pionieranteil ist, desto eher eignet sich das Verfahren. Und die Komplexität, von der Nick und ich immer wieder sprechen, ist ja, naja, wenn etwas kompliziert ist, dann wird es dann komplex, wenn dazu die Überraschung kommt. Und je höher der Überraschungsanteil ist, desto eher eignet sich natürlich ein Modell, was in der Lage ist, darauf einzugehen, desto weniger eignet sich ein klassisches Verfahren. Vollkommen egal, ob ich übrigens beim Bauen unterwegs bin oder in der IT oder sonst wo. Die Antwort muss dann immer im Einbeziehen und im richtigen Nutzen von Könnern und Kennern sein und weniger in Automatisierung und Effizienz.
Was mich nochmal interessieren würde, also dieses Modell soll ja dazu führen, dass man verlässlicher zeitlich und finanziell zum Ziel kommt. Und das ist ja offensichtlich auch der Fall. Wir haben ja dann bei Infrastrukturprojekten, bei anderen Projekten auch noch, sagen wir mal, die Phase davor, wo entschieden werden soll, wo es eine Beteiligung der Bevölkerung geben muss. Genehmigungsprozesse, die dann dazu führen, dass ja auch die Planungszeiten unter Umständen sehr lang werden. Würde sich das so im Prinzip dafür eigentlich auch eignen, das Projekt oder das Konzept, dass man eben sagt, okay, auch da ist es wichtig, dass alle Stakeholder ins Boot kommen sozusagen, um dann das Projekt zu unterstützen?
Also das ist eine sehr gute Frage. Aus dem Bauch geschossen würde ich sagen, eignet sich das Modell, ohne es anzupassen, nicht. Das liegt einfach daran, dass wenn ich mir jetzt überlege, nehmen wir doch einfach mal das Beispiel, eine Stromtrasse von A nach B zu bauen, und dann ziehe ich ja eine Oberlandleitung irgendwie quer durch die Landschaft und ich werde über ganz viele Grundstücke gehen, die mir nicht gehören. Wenn ich mir jetzt das als Beispiel einfach mal nehme, es ist ja egal, ob ich jetzt eine Schiene quer durch die Lande lege, eine Autobahn oder sowas, ja, dann weiß ich nicht, wie es gelingen sollte, alle die betroffen sind, wo das dann durchführt oder drüber hinwegführt, in ein Modell zu bringen, wo man genau diesen Mechanismus nutzt, des gemeinsamen Gewinnens und des gemeinsamen Teilens und Risiko. Und das ist ja genau das, was der systemimmanent drinsteckt, ne? Es, aus Menschen, die Partikularinteressen haben, eine Gemeinschaft zu tun, zu formen, die ein gemeinsames Interesse hat, ein gemeinsames Ziel und ein gemeinsames Risiko und einen gemeinsamen Gewinn.
Ja, genau. Also mein Gedanke war eben, dass das Modell ja dazu führt, dass alle, die irgendwie betroffen sind, den Nutzen des Projektes sozusagen erkennen und das Ziel. Und das mag ja in dem Beispiel, was du genannt hast, ein Thema sein, ne? Also ich sehe dann nur, okay, da kommt jetzt so eine Sturmtrasse, finde ich blöd. Oder es kommt eine neue Bahnlinie an mir vorbei, finde ich blöd. Aber wenn man sagt, der Nutzen für dich persönlich, für die Region, für die Gesellschaft ist der und der, könnte es ja dazu führen, dass Leute eher Akzeptanz entwickeln für das Projekt. Aber gut, vielleicht ist das ein bisschen zu wild gedacht sozusagen. Also aber ist ja ein heißes Thema, eben, weil das ja Ziel der Wirtschaft ist, dass Infrastrukturprojekte möglichst zeitnah durchgesetzt werden. Und da kommt ja neben der Projektphase diese Planungsphase häufig dazu, die ewig dauern kann, hat man immer das Gefühl. Und insofern sucht man natürlich da immer Wege, wie können dann die Gesamtprojektlaufzeit, also inklusive auch der Entscheidungsfindung, wollen wir das überhaupt, wie wollen wir das und wie machen wir das? Das ist ja in dem Beispielprojekt, wo wir hauptsächlich drüber gesprochen haben, ja auch ein Riesenthema, die Akzeptanz der Bevölkerung auf Fehmarn beispielsweise. Es gab unheimlich viele Einsprüche von deutscher Seite, insbesondere interessanterweise von dänischer Seite viel, viel weniger, ich glaube Faktoren weniger. Und insofern glaube ich einfach, dass man zu diesem Teil sich halt auch Gedanken machen muss und hatte gehofft, dass man hier vielleicht einen Weg findet, ein Konzept, was da helfen kann.
Als Changer würde ich sagen, man muss auf zwei Sachen schauen. Das erste ist, auf welche Kultur treffe ich in einem Unternehmen, in einem Zusammenschluss von Menschen, in Ländern. Ja, also es ist ja eine Frage, auf was setze ich auf. Und als Changer würde ich immer dafür plädieren, möglichst viel Partizipation zu ermöglichen und frühzeitig sehr ehrlich zu kommunizieren. Das mag anstrengend sein und unbequem, aber es führt früher zum Konflikt und damit auch früher zur Lösung und zum echten Vorankommen. Ich sag jetzt mal so flapsig, wir neigen in Deutschland dazu, lieber zu denken, ich bin lieber morgen tot als heute. Und das heißt, ich schiebe Dinge sehr weit hinaus, obwohl ich weiß, dass ich sie irgendwann angehen muss und dass das anstrengend wird. Und wir Changer plädieren immer dafür, Dinge so früh wie möglich zu machen, so ehrlich wie möglich und eben so viel Partizipation zu ermöglichen, wie irgend möglich. Und wir glauben daran, dass das Dinge anders macht. Das ist in diesem Kontext allerdings, muss man sagen, natürlich super schwierig, ja, gar keine Frage. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze hier in meinem Haus mit meinem kleinen Grundstück vorne dran und einer sagt, ich stelle dir jetzt einen Strommast in den Vorgarten, jetzt maßlos übertrieben, dann fände ich das vermutlich auch nicht so prall. Ja, und wenn einer sagt, naja gut, wir nehmen dir da dein Haus dafür weg, aber du kannst da drüben ein anderes haben, würde ich auch sagen, mein Haus behalten. Also das sind schon andere Probleme, die man dann lösen muss und auch anders angehen muss, als das, was wir jetzt besprochen haben. Ja. Weil es hier ja um ein Anreizsystem gibt, bei dem alle miteinander gewinnen. Und im anderen Fall gibt es eben auch Verlierer.
Und ich glaube, so ein Mensch mit einer persönlichen Interesse, dass es nicht stattfindet, würde auch nicht durch unser AC kommen.
Richtig. Aber grundsätzlich, ein paar Prinzipien passen ja schon, ne? Also viel Kommunikation, möglichst frühzeitig Transparenz zu schaffen, wer wie viel Geld, also ne, kann ja auch sein, dass die Partner sagen, ja, der verdient so viel Geld, ich so wenig. Die Themen sind ja alle raus sozusagen bei eurem Konzept.
Genau.
Das Thema Transparenz, gute Kommunikation und so weiter, das sind wahrscheinlich Bausteine, die dem Thema, was ich angesprochen habe, auch zuträglich wären. Aber gut, es gibt auch Verlierer und das ist nicht der Ziel des Allianzprojektes, Verlierer zu produzieren, sondern da soll es eigentlich nur Gewinner geben, sozusagen. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied. Super, ganz herzlichen Dank an diese Stelle. letztes Wort. Was würdet ihr nochmal drunter schreiben? Als vielleicht Appell an alle Changer, an alle Projektmanager, weil wir haben ja in Deutschland, in Hamburg tonnenweise Infrastrukturprojekte und komplexe Projekte. Es gibt sogar Leute, die uns eine Oper schenken wollen und so weiter. Gibt ja alles Mögliche an Herausforderungen, was Infrastrukturprojekte angeht, bezogen auf die Mobilität und darüber hinaus. Sich mit diesem Modell zu beschäftigen zum Beispiel, was wäre da euer Fazit sozusagen?
Ich würde einfach mal beginnen, Michael, und dir dann das Schlusswort lassen. Also ich finde, integrierte Projektabwicklung ist Arbeit, ein Stück weit auch Verlustschmerz von dem, was man so kennt. Ein bisschen eiskaltes Wasser, aber es lohnt sich und ich finde, es ist mittlerweile auch einfach alternativlos.
Ja, was sind meine finalen Worte? Ich glaube, dass die Menschen keine Angst vor Veränderung haben, sondern nur vor schlecht gemachter Veränderung. Und wir sind bestrebt, das Beste immer aus den Situationen rauszuholen. Und ich glaube, mit allem, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, authentisch, ehrlich, offen kommunizieren, eine gemeinsame Basis sich erarbeiten, das ist eine Grundvoraussetzung, nicht nur um ein IPA-Projekt gut zu machen, sondern das ist auch ein gutes Fundament für jegliche Arbeit in einem Unternehmen. Und ehrlich gesagt, es ist auch eine gute Basis für das private Umfeld, nicht wahr? Also meine Oma hat mal zu mir gesagt, es gibt Dinge, die gehören sich, Michael, und es gibt Dinge, die gehören sich nicht. Und wenn man sich das hin und wieder mal vor Augen führt, dann ist es gar nicht so schwer, das Richtige zu tun.
Wunderbar, vielen Dank. Das sind genau die Werte, die Versammlung ehrbarer Kaufleute vertritt. Und insofern passt euer Konzept perfekt in unsere Werte, die wir versuchen in der Wirtschaft zu vertreten und weiterzuentwickeln. Ganz herzlichen Dank euch beiden für das gespannte Gespräch und an die Zuhörenden fürs Interesse. Und ich wünsche euch eine gute Zeit und damit sind wir raus. Vielen Dank.